Heute geht es bei uns im Filmmagazin um eine Person, die hat an folgendem Aufsatz aus dem Jahr 2002 mitgeschrieben. Der Titel des Aufsatzes ist Frontal Lobe Activation During Object Permanence Data from Near Infrared Spectroscopy. Erschienen in der Zeitschrift Neuroimage. Um wen könnte es da wohl gehen?
Was ein Mysterium, Lukas, du uns hier am Anfang erstmal aufgemacht hast.
Oh ja.
Uiuiui.
Oh ja, herzlich willkommen zum neuen Filmmagazin. Martin hier, das bist du.
Und Lukas,
das bin ich. Ich fange immer mit dir an.
Ja, das ist eine blöde Angewohnheit,
ja, das
oder?
Ist weird,
das verwirrt alle.
Wir sind zwei freie Journalisten aus Dresden und beschäftigen uns mit dem Thema Film hier in unserem Podcast und erzählen jede Woche, und das ist neu, eine Geschichte zu diesem Thema. Immer jemand anders von uns. Heute bin ich dran. Nächste Woche Sonntag dann Martin. Also wir veröffentlichen immer sonntags. Und ja, müssen wir noch mehr sagen eigentlich. Bei uns geht es so ein bisschen um, naja, nicht nur die Geschichten, sondern auch um die gesellschaftlichen Dimensionen, die Film annehmen kann.
Mhm, deswegen haben wir auch immer alle zwei Folgen sozusagen. Das ist auch mein Oberthema, das wir beide beackern. Dieses Mal haben wir uns auch was Neues überlegt, was wir noch gar nicht hatten.
Ja, hat man noch gar nicht.
Tatsächlich, Lukas, möchtest du, glaubst, war das? Nee, es war meine so ein bisschen Idee, ist das? Oder
wir haben sie gemeinsam entwickelt.
Ich habe den ersten Impuls gesetzt und du hast sie dann finalisiert, die Idee.
Also heute, ich hab, mein Arbeitstitel ist bei mir viele Wege führen nach Ruhm.
Okay, ich habe einfach viele Wege zum Film.
Okay.
War mein Überschrift.
Ja, ich habe einen schlechten Gag gewählt. Na, das geht
ja
auch. Also genau, wir wollen uns mal anschauen, wie denn Menschen eigentlich zum Film kommen. Denn da gibt es ja ganz unterschiedliche Wege. Nicht jeder, keine Ahnung, geht irgendwie mit 18 auf die Schauspielschule und dann geht's los oder studiert Regie oder irgendwie. Es gibt auch ganz viele andere. Das ist auch über die vergangenen Folgen, gab's ja immer wieder schon so biografische Anteile, sag ich mal, in den Folgen. Da ist es ja auch schon ein bisschen klar geworden und auch deswegen, glaube ich, haben wir das mal so entwickelt, um also unterschiedliche Werdenswege zusammenzufassen.
Also Film ist ja auch sowas Wunderbares, ne? Irgendwas mit Medien. Deswegen, das ist ja ein Berufsstand, eine Branche, die von Quereinsteigern lebt.
Die IHK muss nicht sagen, hey, du darfst jetzt schauspielen, sondern kann ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten
richtig,
haben.
Richtig.
So, ich fange an. Schon mal am Anfang, weißt du schon, um wen es geht? Weißt du, wer diesen Artikel geschrieben hat?
Das ist mal die Frage, welchen Berufsstand meinst du damit? Also Wissenschaftler, welches genau? War das jetzt Biologie? So ein bisschen biologische, chemische Richtung?
Nee, oder Psychologie eher.
Psychologie ist es, okay, gut.
Aber weißt du schon, wer der Autor oder die Autorin ist?
Welches Jahr?
2002.
Okay, puh. Man kennt so die älteren Psychologen, Bekannten. Also ist denn jemand, der wirklich halbwegs bekannt ist in der Gesellschaft?
Kann man so sagen, ja.
Kann man so sagen. Du hast am Anfang klang, dass er jetzt wird ein Mann sein. Ist es ein Mann?
Ich sag noch nichts dazu. Ich
hab gesagt,
es ist eine Person, die da mitgearbeitet hat.
Okay, also okay.
Naja. Ich weiß. Ich helfe dir ein bisschen.
Ja.
Ich lese dir mal die AutorInnenliste des Aufsatzes vor. Vielleicht weißt du es ja dann.
Es sind mehrere, okay.
Also genau, an dem Aufsatz haben mehrere mitgearbeitet, aber eine Person davon, um die geht's heute.
Okay.
Okay, der Artikel ist von Abigail Baird, Jerome Kagan, Thomas Godet, Catherine Waltz, Natalie Hirschlag und David Boas.
Aber die eine Person hast du noch nicht genannt.
Doch, die ist dabei.
Nee, dann hat die Namen jetzt alle eigentlich nichts gesagt.
Okay, gut. Keine Idee.
Nee, kenn ich.
Dann versuche ich es mal anders.
Ja.
Ich gebe dir mal noch einen Tipp und spiele dir einen Filmausschnitt vor.
Mhm.
Erstmal nur die Musik. Mal sehen, ob das schon reicht. Jetzt eine Idee.
Ist irgendeine Romanze? Irgendwas?
Mehr oder weniger.
Hat man sich gerade kuschelig warm gemacht und redet jetzt mit dem Partner und der Partnerin.
Okay, aber du hast jetzt kein sofortiges Bild im Kopf. Okay, dann spiele ich dir mal kurz einen Ausschnitt aus dem Dialog vor. Vielleicht hilft es.
Why did you hide a secret?
This building's full of rats. I didn't want my old man to find out. Got enough problems.
Ja, hast du jetzt eine Idee?
Es geht um ein Kind, was irgendwie Königin ist oder Prinzessin, ein Prinz. Vielleicht irgendwie, weil der ältere Herr hat sie ja mit Highness angesprochen, also königlich, Hoheit.
Nee.
Nee?
Nee, 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 nee. Vielleicht
ich hab's im Dunkeln.
Es ist auch super schwer, ich weiß, war fies, aber ich wollte ja auch genau das. Ich erkläre dir mal kurz die Szene. Das Mädchen, um das wir sprechen, ist 12 Jahre alt und sitzt gerade auf einer oder an einem Treppengeländer. Und der Typ, der kommt, ist so ein bisschen abgehalftert, hat einen Mantel an. Eine Idee? Also, wir sind auf der Suche nach dem Kind. Mhm. Das ist Natalie Portman.
Ah.
In ihrer allerersten Kinorolle.
Ah.
Und auch das ist auch ihr allererster Auftritt in diesem Film.
Also ist das Leon der Profi?
Exakt, von 1994, von Regisseur Luc Besson. Ein Film, der mich, als ich klein war, sehr, sehr geprägt hat, muss ich sagen. Also für mich war der so einer der Filme, die ich nur heimlich gucken konnte, weil ab 16, klar, und ziemlich brutal auch. Und ich war damals, also das war auch damals einer der Filme, die ab und zu nachts dann auf RTL 2 liefen. Da war ich bestimmt erst so, auch so 10, 11, 12 irgendwie. Damit genauso alt wie Natalie Portman, die in dem Film mitgespielt hat. Die spielt nämlich die 12-jährige Matilda. Kurz mal zusammengefasst, ihre Familie wird erschossen von korrupten DEA, also eigentlich Antidrogenpolizisten, die aber selbst ja in Drogendeals verwickelt sind. Deren Chef wird fabelhaft gespielt von Gary Oldman, ist sozusagen das Böse in Person. Sie kann sich allerdings zu ihrem Nachbar retten, der heißt Leon, wie der Film, ist Mitte, Ende 40 und zufällig Profikiller. Sie will dann später selbst Profikillerin werden oder Cleaner, wie das in dem Film genannt wird, und er nimmt sie eben auf. Warum das problematisch ist, da komme ich gleich noch drauf, aber erstmal kurz zum Film. Ich habe den jetzt nochmal geschaut in der Vorbereitung auf die Folge und finde immer noch, dass das handwerklich ein großartiger Film ist. Ne? Also schauspielerisch ist der unglaublich gut gespielt, vor allem von den drei in den drei Hauptrollen, eben Natalie Portman als Matilda, Jean Reno als Leon und Gary Oldman als Agent Stansfield. Richtig tolle so Film-Noir-eske Kamera irgendwie. Der Einsatz der Musik ist, wenn sie nicht gerade so plakativ ist wie in dem Beispiel, das ich gewählt habe, grandios. Die Brutalität ist trotzdem auch sehr dosiert eingesetzt, finde ich. Also es ist so ein schönes Hin und Her zwischen ruhigen Szenen und Action. Und ich finde auch tatsächlich, der ist so rein vom Look her und wenn man sich den anguckt, nicht in die Jahre gekommen irgendwie. Der wirkt nicht alt, habe ich den Eindruck.
Ja, ist ja auch der Film, der auch immer mit Luc Besson ein bisschen verbunden wird oder so, auch als einer seiner besten Filme.
Ja, also im Vergleich zu den anderen Namensfilmen, sag ich mal, die er dann gemacht hat, mit Lucy und
die auch
und,
alle immer und, recht und
Anna
ähnlich
oder
sind.
So, die alle, ja genau, ist er auf jeden Fall der Beste. Allerdings
gibt's ein großes
Problem.
Ein sehr großes Aber.
Ja, ein sehr großes Aber. Das ist mir als 12-Jähriger natürlich nicht aufgefallen. Aber heute, und zwar die Liebesbeziehung zwischen Matilda und Leon, ist das große Aber. Sie ist 12, er ist in den 40ern. Und das ist ein bisschen schwierig. Für ihre Rolle gibt es sogar eine Art Archetyp in der Erzählung. Also diese Rolle als weiblich gelesene Kinder eben kommt durchaus häufiger vor, nennt man auch Lolita. Das benannt nach einem Roman von Wladimir Nabokov aus den 50ern. Der heißt Lolita und in dem geht es eben genau um so eine Liebesbeziehung beziehungsweise auch eine sexuelle Beziehung zwischen einem Kind und einem viel, viel älteren Mann. Und diese Lolita-Rollen sind eben junge Mädchen, die äußerlich Kinder sind, aber geschrieben werden als erwachsene Personen. Und so ist es auch in Leon. Das, was Matilda sagt, also welche Worte sie sagt, wie sie die Sätze aufbaut und was sie tut, das könnte auch eine 30-Jährige exakt genau so machen, nur dass sie eben 12 ist. Die Liebesbeziehung der beiden wird nie in den Bildern explizit. Das wohl auch, weil Natalie Portmans Eltern da interveniert haben. In einer früheren Version des Skripts gibt es wohl auch oder gab es explizite Szenen. Mhm. Aber im Subtext des Filmes schwingt eben immer diese Liebesbeziehung, also diese sexuelle Komponente mit.
Ich hatte auch schon gehört, dass Jean Reno selbst auch eingegriffen hat während des Entstehungsprozesses und auch dem Regisseur nahegelegt hat, hey, das mit der expliziten Liebesbeziehung zwischen den beiden ist vielleicht nicht so eine gute Idee.
Ja, genau. Also natürlich kommt es auch darauf an, was nicht direkt gezeigt oder gesagt wird, und das ist eben auch eindeutig. Trotzdem, heute soll's, so viel zur Kritik, heute soll es um Natalie Portmans Weg gehen. Und diese grandios gespielte Rolle, weil das muss man ihr zweifellos lassen, bei aller Kritik, sie, also Wahnsinn, wahnsinnig gut gespielt, für ihre erste Kinorolle, das muss man sich mal überlegen, die war tatsächlich auch der Schlüssel oder sagen wir die erste Stufe auf dem Weg zu einer der wichtigsten und bestbezahlten auch Schauspielerinnen in Hollywood. Also ich will erstmal kurz erzählen vorher, wie Natalie Portman überhaupt zum Film gekommen ist. Geboren wurde sie 1981 in Jerusalem. Ihre Mutter Künstlerin und ihr Vater Gynäkologe. Als sie 4 war, zog die Familie in die USA, beziehungsweise zurück in den USA, weil ich glaube, ihre Mutter kam auch aus Amerika. Die Familie des Vaters emigrierte in den 30ern nach Israel, um den Nazis zu entkommen. Viele Freunde und Verwandte des Großvaters schafften es nicht und wurden von den Deutschen ermordet. Das hat sie auch sehr geprägt, sagte sie. Und in Amerika auch selbst zog die Familie in den ersten Jahren viel um und landete schließlich in New York, wo die junge Natalie Portman an einem Modelcasting in einer Pizzeria teilnahm, als erstes sozusagen. Okay. Den Job dann aber ablehnte, weil sie Model langweilig fand und sich eher auf ihre Schauspielkarriere konzentrieren wollte. Aber sie merkte schon, sie kann solche Sachen gewinnen. Und dann wird es so ein bisschen schwammig, lässt sich nicht hundertprozentig rausfinden, wie sie zu ihrem ersten Musical, zu ihrer ersten Rolle kam. Aber ich denke mal, sie hat damals an mehreren Rehearsals teilgenommen und war da unterwegs. Ich glaube, genau so am Ende. Du versuchst es und kommst dann irgendwie unter. Auf jeden Fall wurde sie Zweitbesetzung im Musical Ruthless am Broadway. Laura Bell Bundy spielte in dem Musical die Hauptrolle. Sie war, wie gesagt, Zweitbesetzung. Und weißt du, mit wem sie zusammen Zweitbesetzung war? Also es gab 2 Zweitbesetzungen für diese Rolle, aus Sicherheit.
Scarlett Johansson.
Britney Spears.
Ah.
Tatsächlich. Okay. Aber das nur als Fun Fact. Und danach kam tatsächlich schon Leon. Dafür wurde sie auch ganz normal gecastet. Sie war übrigens sehr lange Zeit sehr stolz auf diesen Film, eben weil es auch ihr großer erster Erfolg war und ich kann es nicht genug betonen, großartig gespielt war. Heute sagt sie, ist sie aber eher verärgert darüber, eben solche Tropen gespielt zu haben, also solche weiblichen Klischee-Rollen bedient zu haben in einem Film. Das sagte sie auch noch über einen weiteren Film, über eine andere Trope auch, aber da komme ich gleich noch dazu. Bleiben wir erstmal bei dieser Lolita-Geschichte. Was diese Art von Rolle auslösen kann oder in so einer Rolle sich zu befinden, das hat sie dann auch früh schon erfahren müssen. Das ist eine Geschichte, die hat sie beim Women's March 2017, nachdem Trump ans Amt gekommen ist, erzählt auf der Bühne. Nämlich von ihrem ersten Fanbrief nach Leon, auf den sie sich sehr gefreut hat, weil sie da sozusagen gemerkt hat, okay, krass, da gibt's Leute, die finden offenbar gut, was ich mache, gut, meine Arbeit gut, ich habe Fans und so weiter. Und als sie ihn geöffnet hat, dann war es eine Vergewaltigungsfantasie von einem wesentlich älteren Mann. Das war sozusagen die erste Fanmail, die Natalie Portman geöffnet hat. Davon gab es noch viele, viel mehr und sie meinte auch, dass das was Schwieriges ist, womit sie klarkommen musste, dass wesentlich ältere Männer sich plötzlich für sie interessierten. Also sie hatte auch ziemlich damit zu tun, diese Art von Bild von ihr in der Öffentlichkeit wieder loszuwerden. Nach dem Film, und ihre Eltern haben das natürlich gemerkt, und sind deswegen auch sehr, ich sag mal, protektionistisch geworden. Also haben sich sehr auch vor sie gestellt und solche Rollen abgewehrt. Sie selbst hatte jetzt auch kein großes Interesse daran, weiter sexualisiert zu werden. Hat auch erstmal weitere ähnliche Jobangebote wie Leon abgelehnt. Deren gab es wohl einige. Zum Beispiel auch die Hauptrolle im Film Lolita, als Lolita tatsächlich. Weil man offensichtlich die Produzenten, ich gender das jetzt mal nicht, sich gedacht haben, Mensch, die kann so gut so eine Lolita-Rolle spielen, warum nicht im Original mitspielen?
So denkt ja Hollywood häufiger mal, so eins zu eins, wenn die jetzt diese eine Rolle kann, dann macht sie genau das gleiche nochmal.
Ja, genau. In Rezensionen, die über ihre Arbeit in diesen Jahren erschienen oder geschrieben wurden, von Männern meistens, wurde sie immer wieder sexualisiert. Ich spare mir die Zitate an der Stelle mal. Und zu ihrem 18. Geburtstag, da startete die lokale Radiostation bei ihr sogar einen Countdown kurz vor Mitternacht, also zu ihrem 18. Geburtstag, denn ab dann sei es ja legal, mit ihr zu schlafen.
Boah, das ist tatsächlich auch, das ist ja damals bei Billie Eilish auch so gewesen, oder? Ich erinnere mich irgendwie, das wurde damals auch sehr dann gefeiert, wo sie dann 18 war, weil dann jetzt ist es okay, sie zu sexualisieren.
Super.
Krass.
Ja. Okay. Also, genau. Wie ich gesagt habe, in den darauffolgenden Jahren widmete sie sich eher anderen Rollen, besuchte auch eine Schauspielschule, spielte am Broadway beispielsweise Anne Frank, eine Rolle, die ihr sehr wichtig war, trat in anderen Filmen als Nebenrollen auf, war auch, glaube ich, in Heat die Tochter von, wie heißt er? Vergessen, Heat.
Heat meint sie mit Al Pacino und
Al Pacino, Robert. Danke. Ja, ich glaube, okay. Al Pacino oder Robert De Niro, der mit der Tochter, das ist sie. Ja, genau, also trat eben, wie gesagt, da auf, konzentrierte sich auch ein bisschen auf die Schule und dann trat sie ihre erste Riesenrolle an. Also gegen das Produktionsvolumen wirkt Leon auch tatsächlich wie ein Independent-Film. Weißt du welche?
Star Wars wahrscheinlich?
Ja, genau. Als
Prinzessin Padme Amidala.
Ja. Genau, in Episode 1 bis 3. Diese Rolle machte sie nun wirklich weltbekannt. Auch wenn viele Fans wohl auch ein Problem mit der Darstellung hatten oder sie auch in der Rolle nicht so sehr mochten. Das hat sie auch mal in einem Interview gesagt. Aber war auf jeden Fall eine große, bekannte Rolle. Und zwischen diesen Star-Wars-Filmen spielte sie dann in unterschiedlichen kleineren und größeren Produktionen mit. Zwei will ich mal rauspicken. Die erste ist Garden State von und mit Zach Braff. Die erste Regiearbeit von ihm, also aus Scrubs kennt man ihn ja als JD. Im Jahr 2004 war das eher so ein Independent-Film auch und sie spielt da die Sam. Und das ist jetzt der zweite Film, den sie meinte, dass sie ein bisschen upset ist, tatsächlich in solchen Rollen und solchen Figuren gespielt zu haben. Und diese Trope, diese Frauen, sag ich mal, dieses Frauenklischee nennt sich Manic Pixie Dream Girl. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Habe ich schon mal was gehört,
ja. Ja. Der Begriff ist von Filmkritiker Nathan Rabin geprägt worden oder Nathan Rabin, je nachdem. Vordergründig ist es erstmal eine Frau, die weiß, wo sie hin will, die unabhängig ist, ihre eigenen Ziele verfolgt. Auf der zweiten Ebene allerdings ist sie nur dafür da, ihrem männlichen Gegenpart die Abenteuer und Mysterien des Lebens irgendwie näher zu bringen. Also eine Nebenrolle, die erstmal super, also die erstmal eigentlich ganz, weiß ich nicht, emanzipiert wirkt, ne? Aber muss natürlich super aussehen, klar, keine Frage. Immer gut gelaunt sein, darf unabhängig sein, dem Hauptdarsteller nicht hinterherrennen, aber ist dadurch eben auch genau das, was er braucht. So.
Auch mit null. Nur so ein Werkzeug.
Ja, ne? Ist auch, genau, ist auch für jeden Spaß zu haben und entwickelt sich auch in dem Film null persönlich weiter. Also es gibt keine Charakterentwicklung für diesen Typus der Rolle. Ja, also auch nicht gerade cool. Der zweite Film, den ich herauspicken will zu dieser Zeit, ist Hautnah oder Closer, wie er im Original heißt. Der erste Film mit ihr, der sexuell expliziter ist. Sie spielt in dem Film auch eine Stripperin. Und sie sagte später selbst in dem Interview, sie musste sich irgendwann mal lösen von dieser Abwehrhaltung gegen solche Inhalte. Sie ist jetzt erwachsen und sie will solche Rollen nicht weiterhin ablehnen, wenn sie die Geschichte gut findet. In dem Film sollten sogar Nacktszenen vorkommen mit ihr. Das hat sie in einem Interview mit der Vanity Fair erzählt. Es gab aber einen Deal, also es gab einen Deal zwischen ihr und Regisseur Mike Nichols, dem sie sehr vertraute. Sie drehten die Szenen, die wurden auch aufgenommen. Aber sie sagte sozusagen, wenn wir im Nachhinein finden, dass diese Nacktheit in der Szene nichts zur Story dazu tut, also wenn die der Story nichts gibt, außer dass man Brüste sieht, dann fliegen sie raus und sie flogen raus. Und daran sieht man, finde ich, auch ganz gut, und das ist jetzt eine Behauptung meinerseits, aber sicherlich mit guter Begründung, die meisten Nacktszenen in Filmen sind genau solche. Also die meisten Nacktfilme sind einfach nur da, um jetzt mal euphemistisch Fanservice zu bieten für männliche Zuschauer, also Frauen zu objektivieren, einfach nur um denen irgendwie, wie sagt man das jetzt, um denen irgendwie
Einen Gefallen zu tun,
keine Ahnung. Ja, etwas zu bieten. Ne?
Anzubiedern.
Hatten wir ja auch schon häufiger, ne? Ja. Und im Filmmagazin. Ein Beweis habe ich noch, auch aus ihrer Lebensgeschichte. Beweis Nummer zwei, der Film Goyas Geister, wo es um den Maler geht. Ich glaube, wie hieß denn der? Francesco de Goya oder so? Mhm. Sorry, ja, ich komme ja mit. Ja, in dem hat sie jedenfalls 2006 mitgespielt, ein bisschen später. Und im Interview mit einem Guardian hat sie dann erzählt, dass sie sehr überrascht war, sich am Ende in dem Film nackt zu sehen. Oh. Denn für diese Szenen wurde ein Körperdouble eingesetzt.
Ah, ich erinnere mich, das war mal eine Kontroverse. Ja.
Genau, im Skript vorher stand nichts von Nacktszenen. Cool. Und ich finde das schon ziemlich krass, wie einem dann sozusagen die Entscheidung genommen wird. Ich meine, ne, sie ist nie nackt zu sehen, aber alle denken, sie sei nackt.
Das ist denn das rechtlich überhaupt erlaubt? Sowas, weil das geht ja...
Also es folgte dann, glaube ich, rechtlich auf jeden Fall nichts.
Ah, okay. Aber es gibt ja auch dann diese Form von Revenge-Pornos, wo dann irgendwie man den Partner, die Partnerin, also vor allem die Partnerin, die Ex-Partnerin, dann das Gesicht auf Pornodarstellerin drauf montiert.
Ja, mit Machine Learning
genau,
irgendwie.
Mit das, so ja, genau, mit Algorithmen, die das dann drauf montieren. Und das ist, glaube ich, einfach, weil das noch so neu ist, ist das fällt das in Deutschland und da keine Strafbarkeit. Das ist noch nicht was, so ein blinder Fleck.
Also das war ein Interview, war ein geschriebenes Interview, das heißt, das ist auch dann natürlich, also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, das ist dann autorisiert worden, das heißt sicherlich auch ein bisschen umschrieben und so. Ist aus dem Interview nicht ganz klar, wie sie darauf reagiert hat. ja. Es hat ja auf jeden Fall, sie war sehr überrascht, hat sie gesagt, dann plötzlich sich so zu sehen. Naja, bevor ich jetzt noch auf zwei weitere Filme kurz genauer eingehe, muss ich vielleicht noch was nebenbei erwähnen, womit ich eigentlich eingestiegen bin. Natalie Portman hat nämlich nicht nur in Filmen gespielt, sondern neben ihrer Schauspielerei in diesen Jahren eben auch Psychologie studiert. In Harvard. Und 2003 auch abgeschlossen. Einfach mal so neben ihren Rollen. Sie hat damals auch gesagt, dass sie sich nicht interessiere, ob das nicht dafür interessiere, ob das College jetzt ihre Karriere irgendwie ruiniert oder so, was es offensichtlich nicht getan hat, denn sie sei lieber schlau als ein Star. Sie ist natürlich auch oft gefragt worden in der Zeit. Und das ist übrigens was, das merkt man bei den wenigen tiefgründigen Interviews mit ihr. Wenig tiefgründig meine ich jetzt, weil Interviews zu Filmen leider oftmals halt crap sind, also zu Filmen direkt, ne? Von Seiten der Interviewenden, weil oftmals halt wenig Zeit und die wollen nur irgendwas hören zum Film so. So richtig tiefgründige Interviews gibt's halt eher seltener. Aber es gibt welche von ihr. Ich habe auch ein paar längere gesehen, zum Beispiel zu VW Vendetta, was ja ein anderer großer Film ist, in dem sie mitgespielt hat, wo man merkt, wie sie sich mit der Rolle beschäftigt hat und auch mit der moralischen Dimension dahinter, ne? Und die InterviewerInnen dann halt eben auch mit ihr sozusagen den ganzen Film interpretieren können. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie sagt, hey, das ist jetzt eine Rolle, die habe ich angenommen, weil, hey, die hat mich halt interessiert oder so, ne, diese Floskeln, sondern dann geht's halt um Terror. Sie hat dann sogar auf Grundlage von VW Vendetta mal, ich weiß gerade, glaube ich, entweder in Harvard oder in Jerusalem an der Universität, einen Vortrag über Terror gehalten, anhand dieser Filmrolle, in der sie mitgespielt hat. Ja, nicht unerwähnt lassen will ich noch ihren großen Erfolg, den Film, für den sie sogar einen Oscar bekommen hat, Black Swan. Auch ein Film, der eigentlich in unsere Rubrik mit kleinem Budget großen Erfolg haben passen würde, denn der hat ganz wenig gekostet und riesig viel Erfolg gehabt. Gut, Thor muss man vielleicht auch noch erwähnen an der Seite, weil das auch riesige Filmproduktionen sind. Da spielt sie ja die Wissenschaftlerin.
So ein kleiner Marvel-Film.
Ja, halt, ne? Jane Foster, anfangs nur so als Love Interest von Thor, aber im neuen Thor, Love and Thunder, wird sie wohl zu Thor.
Richtig, ja. Es gibt dann auch eine Thor-Comic-Geschichte, wo dann Jane Austen den Hammer schwingen darf und dadurch natürlich derjenige, der den Hammer schwingt, hat auch die Kräfte von Thor. Ja. Deswegen wird sie dann auch zu so einer Art weiblichen Thor.
Genau, und das ist wohl ihre Rolle. Die drehen gerade wohl in Australien, weil da ist kein Covid.
Und ist billig.
Ja. Ja, die anderen großen Filme, in denen sie mitgespielt hat, die will ich jetzt nicht noch einzeln erwähnen, weil ich habe mir so Black Swan mit dem Oscar so ein bisschen als Endpunkt gesetzt für ihre Filmarbeit, weil wir ja die Wege sozusagen zum Ruhm beschreiben und ich weiß nicht, ob es was mehr Ruhm im Film gibt als ein Oscar.
Wahrscheinlich nicht unbedingt. Nee, also ist wahrscheinlich schon ein großer, zumindest ein wichtiger Meilenstein.
Ja. Was ich aber definitiv noch erzählen will, sind ihre, oder von dem ich noch erzählen will, sind ihre Engagements. Oh Gott, heute habe ich es mit den Worten, außerhalb des Films. Aktiv ist sie nämlich nicht nur als Frauenrechtlerin in den Times Up und MeToo-Bewegungen, aus denen ich ja vorhin schon zitiert habe, von dem Women's March. Sie setzt sich gegen Sexismus in Hollywood ein und für gerechte Bezahlung. Seit sie 9 ist, ist sie außerdem Vegetarierin, seit 2009 Veganerin und hat zum Beispiel die Doku Eating Animals mitproduziert. 2018 ist die rausgekommen, ich glaube es war eine Netflix-Produktion, eine Kinoproduktion. Sie hat jetzt auch ein, und setzt sich eben auch für Tierrechte ein, das wollte ich damit sagen, sie hat jetzt ganz neu ein Kinderbuch geschrieben, wo sie so klassische Geschichten, die ihr als Kind sehr gefallen haben, zum Beispiel die drei kleinen Schweinchen und so, umschreibt, denn ihr ist eben aufgefallen, dass diese Geschichten diese Rollen immer nur von männlichen Helden erzählen und so weiter. Und sie schreibt das eben so ein bisschen um und ändert das so ein kleines bisschen. Außerdem ist sie mit anderen Stars und wichtigen Persönlichkeiten auch Teil einer InhaberInnen-Gemeinschaft eines Frauenfußballteams in L.A., das sie fördert und nach vorne bringen will. Und außerdem unterstützt sie noch ziemlich viele andere gemeinnützige Organisationen und macht manchmal auch Wahlkampf für die US-Demokraten. Alles in allem, finde ich, ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, die mich tatsächlich schon mein ganzes Leben lang so auf der Leinwand begleitet, aber ich mich noch nie so richtig mit ihrer Biografie und so auseinandergesetzt habe. Also so Filme, die waren einfach sehr, also habe ich sehr prägend so in meiner Kindheit und Jugend. Leon habe ich schon gesagt, VW Vendetta so als Jugendlicher, Black Swan dann später, Thor muss man natürlich auch sagen, so als diese Marvel-Filme und dann Annihilation beispielsweise, der jetzt so ein bisschen denkwürdig, sag mal, über den man dreimal nachdenken musste. Ob er wirklich gut war oder nicht. also ich fand es sehr spannend, mich damit mal zu beschäftigen.
Hatte sie dann eigentlich, wo sie jetzt in Harvard war, dann unter einem anderen Namen das Ganze gemacht?
Ach so, das ist ja vielleicht eine Sache, die soll ich noch sagen, genau, weil ich hatte ja in Natalie Hirschlag ist ihr Geburtsname. Also und tatsächlich Natalie auch mit Bindestrich.
Ist wahrscheinlich ein jüdischer.
Sie heißt wirklich so. Ja. Sie hat den Namen, um sich selber zu schützen, auch schon in jungen Jahren in der Öffentlichkeit und ihre Eltern zu schützen, hat sie den Namen, ich glaube, ihrer Großmutter den Geburtsnamen angenommen.
Portman. Okay.
Genau. Ja. Ich habe vielleicht noch zwei kleine Nebengeschichten während der Recherche, die mir aufgefallen sind. Ich wollte eigentlich erst anders einsteigen. Ich wollte mit einer Szene einsteigen von der Premiere von Star Wars, Die dunkle Bedrohung in New York 1999, glaube ich. Da steht nämlich überall, also nicht nur bei Wikipedia, sondern auch bei vielen anderen und so coole 5 Facts you didn't know about Natalie Portman und so, steht nämlich drin, dass sie bei dieser Premiere nicht dabei war, weil sie für ihren Highschool-Abschluss lernen musste. Und ich habe dann mal ein bisschen recherchiert. Ich wollte das nämlich eigentlich erzählen, so nach dem Motto, eine Schauspielerin fehlt. Wer? und tatsächlich bei diesen, es gibt ja diese Pressebilder-Archive. Und das Erste, was du findest bei dieser Premiere, ist ein Foto von Liam Neeson und ihr auf dem roten Teppich in einem blauen Kleid.
Okay.
Also irgendwas stimmte da nicht. Und dann habe ich mal geguckt und habe tatsächlich irgendwie das auf die Ursprungsquelle, wo alle herzitiert haben. Erstmal, ich glaube, von Wikipedia haben alle zitiert. Und Wikipedia hat das zitiert in einem BBC-Artikel, wo das an der Seite, am Rand in so einer Spalte drin stand, in so Useless Facts. Und dann steht halt dieser Fakt drüber, ohne Angabe von irgendwas.
Okay. Und das ist so. Das macht ja faszinierend, wie so eine Lüge dann einfach einem aufgeschrieben wird und dann guckt keiner mehr genau nach, woher kommt die eigentlich.
Beziehungsweise, was heißt Lüge? Ich weiß es ja nicht. Ne?
Oder halt was verwechselt oder so.
Ja, ne? Genau. Oder es war halt eine andere Premiere, ne, die sich hat sausen lassen. Oder es gab auch mehrere Premieren oder auch irgendwas.
Die zweite oder dritte.
Ja, genau.
Oder die erste in Europa.
Irgendwas, ne? Aber es ist auf jeden Fall nicht genau zu sagen, sie hat diese New Yorker Premiere des Films verpasst.
Ja, dann ist dieser,
alle schreiben das ab.
Dieser Podcast hat euch nicht nur ein paar Infos über Natalie Portman gegeben und hat auch endlich mal so eine Lüge hier.
Wahnsinn.
Oder einen falschen Fakt mal geklärt. Gut, Lukas, hast du da nochmal an den Kern.
Habe ich die Recherchemaschine angeschmissen. Die zweite Geschichte, die ich rausgelassen habe jetzt, weil ich das Politische jetzt nicht unbedingt mit reinbringen wollte, ist auch ganz interessant eigentlich. Sie hat auch immer, das betont sie auch immer, eine tiefe Verbindung zu Israel. Sie zeichnet das eigentlich auch als ihr Zuhause sozusagen, auch wenn sie die USA liebt. Sie hatte Ende Juni 2018 sollte sie mit dem Genesis-Preis geehrt werden. Das ist so mit 1 Million Dollar dotierter Preis, ich glaube sogar vom Ministerpräsidentenbüro irgendwie. Und sie wollte das Geld spenden, aber sie hat dann doch die Teilnahme abgesagt, weil sie nicht den Eindruck erwecken wollte, die Politik von Benjamin Netanyahu zu unterstützen, der da als Gastredner aufgetreten wäre. Und daraufhin wurde die ganze Preisverleihung abgesagt und das war dann schon ein kleiner Skandal tatsächlich, wo sie sich dann auch gezwungen sah, sich zu rechtfertigen dafür, ne? Und hat dann gesagt, wie viele Israelis und Juden in aller Welt kann ich kritisch zur Führung Israels stehen, ohne die gesamte Nation boykottieren zu wollen. So. Das war so eine Geschichte, die wollte ich jetzt nicht unbedingt noch mit reinnehmen, aber ja, noch am Ende vielleicht erzählen, so als Abschluss. Okay. Also sehr, sehr cool, muss
sehr
ich sagen.
Der macht sich auf jeden Fall nicht sehr einfach. Ne? Man könnte ein einfaches Leben in Hollywood haben, dem man sowas alles ignoriert und immer weglächelt, aber sie geht das ja.
Ja.
Head on an.
Naja, genau. Und sie hat auch tatsächlich mit anderen Schauspielerinnen dann so sich natürlich engagiert, das habe ich schon erwähnt, bei MeToo. Und die haben aber dann auch sich vernetzt so ein bisschen. Ne? Sie hat auch gesagt, vorher hatte sie überhaupt keine Freunde irgendwie in Hollywood so. Also niemanden, mit dem sie wirklich eng persönlichen Kontakt hatte. Und das meinte sie dann, ist auch aber total wichtig eigentlich, damit du dich vernetzt und damit sowas wie diese Weinstein-Geschichten nicht passieren kann, ne? Wenn sich alle voneinander erzählen. Und sie sagte auch, sie hat ja diese Leute, also alle kennengelernt. Ne? Sie hat mit Uma Thurman, glaube ich, auch mal zusammengedreht und so. Und sie hat die immer erlebt als Leute, die ihr viel Gutes wollten. Und hat das Rumoren, hat es mitbekommen, hat gesagt, sie wusste nie, was genau ist, bis es dann rauskam. Also die Vernetzung, der Grad der Vernetzung ist, glaube ich, viel größer geworden in Hollywood und das ist, denke ich, was Gutes. So. Ja, das war meine Geschichte über Natalie Portman. Ich wollte eigentlich keine Hollywood-Story erzählen, aber ich fand es dann doch so spannend, weil ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich hab's vergessen. Aber
sondern, ne, was man so hängen bleibt, und dass dann nebenbei noch so ein Harvard-Abschluss, den man nicht mal so einfach nebenbei eigentlich machen kann, aber sie kann das irgendwie wohl schon.
Ja, ja. Naja, sie hat auch mal dann irgendwann gesagt, so, also ich ist mal gefragt worden, ich weiß nicht mehr, in welchem Interview ich das gelesen habe, aber sie ist dann mal gefragt worden, was sie denn macht, wenn das jetzt mit der Karriere dann nicht weitergeht oder so, ob sie dann als Psychologin arbeiten will, und sie hat gemeint, naja, sie fände das schon komisch, wenn sie dann den PatientInnen gegenübersetzen würde als Natalie Portman und die dann irgendwie therapieren soll.
Ist wahrscheinlich schwierig.
Komische Situation wäre, ja.
Wahrscheinlich, weil du dann auch viele Fans irgendwie vielleicht sogar auf der Couch hast und dann nicht wirklich die Therapie vielleicht so im Fokus steht. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig dann wirklich, aber kannst vielleicht schaffen.
Ja, naja, gut. Da, so viel dazu. Nächste Woche hören wir dann eine neue Geschichte von dir zum selben Thema. Ich bin schon sehr gespannt. Personen und ihr Weg zum Film.
Richtig. Schreibt uns auf jeden Fall, wie euch das alles gefallen hat, wie euch diese Folge gefallen hat, wie euch die anderen Folgen so gefällt, wie wir das machen. Könnt ihr uns über für das Filmmagazin erreichen, über Twitter, über Instagram, Facebook, YouTube sind
einfach
wir.
Überall.
Überall wir eigentlich.
Überall.
Deswegen immer uns da folgen.
Ja. Na dann.
Macht's gut.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Eine Einfachtonproduktion 2021.